Hallo und herzlich willkommen zum Master Innovation Talks Podcast. Mein Name ist Anna Thüring, ich bin Masterstudentin an der Hochschule der Medien und habe diesen Podcast ins Leben gerufen. In jeder Folge unterhalte ich mich mit den beiden Professoren Harald Eichsteller und Jürgen Seitz zu den unterschiedlichsten Themen rund um Medien, Marketing, Management, Digitalisierung und Innovationen. In dieser Folge gehen wir unter anderem der Frage nach, was sind eigentlich Netzwerkeffekte und was haben Straßenkämpfe damit zu tun? Außerdem beschäftigen wir uns mit NFTs und dem Metaverse. Viel Spaß! Hallo!
Hallo, freut mich. Das war eins meiner Lieblingsthemen heute, meine aktuellen Lieblingsthemen. Das ändert sich ja immer, heute mal besprechen können.
Was ist denn Ihr aktuelles Lieblingsthema?
Ich habe aktuell ein Lieblingsbuch. Und das ist The Cold Start Problem. Buch von einem Venture-Kapitalisten geschrieben worden. Relativ lang hat er daran geschrieben. Und das ist zurzeit mein absolutes Lieblingsbuch, weil es was greifbar macht, was dem typischen deutschen Marketingleiter und auch Unternehmer eh schon schwierig rüberzubringen ist. Und dem ist es gelungen, das so schön einfach zu machen. Und da geht es um diese berühmten Netzwerkeffekte. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal von Netzwerkeffekten gehört haben, was Netzwerkeffekte sind. Es gibt ja die unterschiedlichsten Definitionen. In Deutschland wird meistens negativ darüber gesprochen, dass eben uns die großen Plattformen, dass man wegen den Netzwerkeffekten da eh nicht rauskommt und dass das deswegen so mächtig sind und dass man deswegen da eine Regulierung machen soll. Häufig wird es in dem Thema angesprochen. Und da ist was Wahres dran. Also Netzwerkeffekte sind halt Effekte, die heutzutage bei ganz, ganz vielen digitalen Produkten, aber auch immer mehr bei analogen Produkten entscheidend dafür sind, dass die Leute es nutzen. Und da hat dieses Buch jetzt erstmals zusammengefasst, wie kann man es eigentlich schaffen? Wie kann man eigentlich ein bisschen systematisch herangeben, diese Netzwerkeffekte zu erzielen? Also wie kann man denn eigentlich sein Produkt so gestalten, seine Marketingstrategie so gestalten? Wie kann man eigentlich unterwegs sein, dass sein Produkt Netzwerkeffekte hat? Ich gebe ein Beispiel. Weil es ist total abstrakt, also man muss ein bisschen ausholen, man muss erstmal das Problem verstehen, nämlich was ist das Problem, warum ist ein Produkt mit Netzwerkeffekten besser? Ja? Harald, du kennst Chrono24, ja?
Ja.
Plattform, Luxusuhren, kommt aus Karlsruhe, deutscher Weltmarkt für so meines Erachtens wahrscheinlich sogar deutsches Unicorn, tolle Gründer und die haben es geschafft, dass wenn man eine Luxusuhr in der Welt kaufen will, dass ganz, ganz viele als erstes an Chrono24 denken. Wie haben sie das geschafft? Ja, was war da der Hintergrund, dass die es geschafft haben, dass die Leute sagen, hey, ich gehe nicht zu eBay, ich gehe nicht zu irgendeinem anderen hoch-venture-finanzierten Thema, sondern wieso gehen die zu Chrono24, Unternehmen aus Karlsruhe raus? Und wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, am Ende hat es ausschließlich mit Netzwerkeffekten zu tun. Weil warum geht man zu Chrono24? Harald, warum würdest du zu Chrono24 gehen, wenn du eine Luxusuhr willst?
Naja, weil ich sicher bin, dass da eine große Auswahl ist, dass der Preis wahrscheinlich so ein gefühlt richtiger Preis ist. Und dann kommt aber noch ein Effekt dazu, neben dem Netzwerkeffekt, das Thema Vertrauen.
Ja, bei eBay gibt es halt viele Fälschungen. Das heißt, du kannst nicht einfach zu eBay gehen und kannst sagen, hey, ich möchte da eine Uhr holen. Das heißt, du hast das Vertrauensthema, du hast aber auch, eBay gilt als Kanal, als völlig unakzeptabel für einen Uhrenanbieter, der was auf sich hält. Ja, die sagen alles, du kannst doch die Uhr nicht bei eBay anbieten, wir wollen doch unser Luxusprodukt, wo ich normalerweise in die Boutique gehe, nicht verramschen. Und der Grund, warum die Leute zu Chrono24 gehen, ist, weil dort eben die größte Auswahl und gute Preise sind. Und wie hat man es geschafft? Dadurch, dass auf der anderen Seite von diesem Netzwerk, oftmals auch als Plattform bezeichnet, weil da ganz viele Händler sind, die, wenn sie online verkaufen, die meisten Kunden auf Chrono24 finden. Das heißt, es hat sich so hochgeschaukelt. Auf der einen Seite, die Kunden gehen hin, weil es die meisten Händler gibt und die Händler gehen hin, weil es die meisten Kunden gibt. Und weil sie beide vertrauensvolle Transaktionen miteinander machen können. Und das ganze Produkt lebt faktisch davon und nur deswegen ist das Produkt besser. Ob das jetzt besser designt ist, ob die besseres Marketing machen, das ist alles wichtig. Aber am Schluss geht es immer darum, der Netzwerkeffekt macht den Wert in dem Produkt.
Wie haben Sie das geschafft? Wie sind die da hingekommen?
Das ist genau die Frage. Wie haben die das geschafft? Wie sind die da hingekommen? Und darum geht es in dem Buch. Weil in Deutschland wird es ganz häufig diskutiert, ja, das sind ja diese Plattformgeschäftsmodelle und die haben es im Wesentlichen geschafft, weil sie halt ganz viel Venture-Kapital haben und dann haben sie alle aus dem Markt gedrängt und dadurch hat es funktioniert. Aber das ist nur so die halbe Wahrheit. Weil das ein Plattformgeschäftsmodell ist, dass das viel Geld verdient, das ist wahr, ja. Ich muss ja nur Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Aber das Wichtigste ist ja, ich muss am Anfang diesen Netzwerkeffekt hinbekommen. Und das ist das Cold Start Problem. Das ist das Problem, wenn ich mich jetzt heute hinsetze und ich designe ein Produkt, um das nochmal zu erreichen, was Chrono24 zugegebenermaßen vor 10 Jahren schon den Grundstein gelegt hat oder noch länger. Also es ist ein relativ altes Unternehmen, das dann hinten ein enormes Wachstum hingelegt hat. Da muss ich mich fragen, wie kann ich das machen? Und das thematisiert das Buch. Und das finde ich halt total spannend, weil das sind Themen, ganz einfache Regeln, die der aufgestellt hat, wo er sich mal angeschaut hat, wie haben denn die Unternehmen das gemacht? Nun, ein wichtiges Unternehmen ist, oder ein wichtiges Thema ist zum Beispiel, dass es sich immer erstmal auf die schwierigere Seite des Marktplatzes begeben haben. Dass sie nämlich gesagt haben, hey, wer ist denn eigentlich schwieriger zu gewinnen? Jemanden, der Uhren kauft oder jemanden, der Uhren anbietet? Wer ist schwieriger zu gewinnen? Frauen auf Dating-Plattformen versus Männer auf Dating-Plattformen, attraktive Frauen, besonders attraktive Frauen. Wer sind eigentlich die schwierigst zu gewinnendsten Leute auf einer Plattform oder auf einer Business-Plattform, CEOs, ja, die da drauf sein wollen und dort was machen? Wer sind die schwierigst zu gewinnenden Leute und wie kann ich die erstmal reinholen? Und das ist tatsächlich, was fast alle Firmen, die Netzwerkeffekte gemacht haben, die haben gesagt, hey, ich muss die schwierige Seite erstmal lösen. Und dadurch, dass ich diese schwierige Seite löse, dadurch kann ich dann die ganze Werbung draufgeben, dass ich dann auch die Nachfrageseite hinbekomme und dass ich ein sogenanntes Flywheel hinkriege, also dass quasi sich das gegenseitig verstärkt. Und das sind nicht nur historische Beispiele, das passiert auch gerade zur Zeit, ja, wenn die Leute sich überlegen, was bei aktuellen Erfolgsstories aus Deutschland oder etwas aktuelleren Flixbus, ja, was ist da das Wichtigste, dass wenn ich auf die App gehe, dass ich die meisten Verbindungen habe? Warum hat sich Flixbus durchgesetzt? Weil die halt als Modell so aggressiv rangegangen sind, die ganzen Busunternehmer überzeugt haben, komm doch zu mir, streich deinen Bus grün und leg los. Dadurch wollten dann auf einmal alle hin und haben alle gemerkt, okay, ich krieg super Preise. Die Busunternehmer haben gemerkt, ich krieg Nachfrage. Und deswegen haben sie den gesamten Markt weggefegt. Und wenn Mitbewerber kamen, haben sie ihn aufgekauft, weil sie gesagt haben, wir wollen alles an Nachfrage bei uns reinholen, wie sonst noch irgendwas. Und das finde ich halt total spannend, sich das anzuschauen. Und da mal so ein Rezept zu liefern, um den Leuten, die sagen, hey, ich möchte selber mal so einen Netzwerkeffekt zu realisieren, Tools an die Hand zu geben. Und was da vielleicht auch spannend ist, und dann können wir gerne auch in die Diskussion einsteigen, ich will nicht alle Beispiele aus dem Buch nehmen, aber dass es halt auch ganz wichtig ist, das ganz zahlengetrieben zu machen. Also über KPIs quasi zu sagen, habe ich schon einen Netzwerkeffekt oder nicht. Uber haben sie zum Beispiel als Beispiel genommen, die eben für jede Stadt ganz genau gemessen haben, wie lange dauert es, bis jemand, der die Uber-App benutzt, einen Fahrer hat. Ja, das ist ja auch Angebot und Nachfrage. Ich brauche Fahrer, ich brauche Angebot. Und wie lange dauert es, bis ich die Leute gewonnen habe? Das ist halt, wenn die Leute unter 10 Minuten einen Fahrer haben. Das heißt, wenn unter 10 Minuten ein Fahrer da ist, das haben die gemessen, haben sie gemerkt, dann fängt der Netzwerkeffekt an, weil dann kommen immer mehr Leute und dann sagen immer mehr Fahrer, oder kann ich Geld verdienen, also gehe ich auch hin. Also haben sie dafür gesorgt, dass sie in jede Stadt, in die sie gegangen sind, immer diese 10 Minuten erreicht haben. Und wenn sie die nicht erreicht haben, haben sie sich so lange darauf konzentriert, bis es geht. Und wenn sie sie gar nicht erreicht haben, haben sie sich aus der Stadt zurückgezogen. Weil sie gesagt haben, sonst kriege ich meinen Netzwerkeffekt nicht hin. Das heißt, sie sind nicht einfach nur hingegangen und haben gesagt, oh, ich stelle jetzt mal eine App online und hoffe dann, dass das funktioniert. Sondern haben das wirklich im Straßenkampf entsprechend erobert. Und der Kampf, das ist auch was real da passiert. Das sind Beispiele, da dreht sich vielleicht dem einen oder anderen in Deutschland die Fußnägel hoch, aber die haben das halt auch wirklich gemacht, dass sie gesagt haben, okay, ich muss die schwierige Seite lösen. Und in Städten, wo zum Beispiel die Taxifahrer gesagt haben, oh, wir schließen uns jetzt zusammen und wir machen da nicht mit und keiner benutzt Uber, da sind sie hingegangen und haben den Uber-Fahrern Garantieprovisionen gezahlt. Haben also gesagt, wenn du bei uns anfängst, kriegst du garantiert jeden Monat so und so viel Geld. Haben massiv Geld verloren, massiv draufgezahlt, aber nur um halt diesen Netzwerkeffekt zu realisieren, damit man dann eben ein funktionierendes Geschäftsmodell hat.
Also was mir dazu einfällt, brauchst du da nicht ein völlig anderes Mindset? Du hast jetzt ein paar Mal gesagt, das wird in Deutschland kritisiert, da würden sich den Leuten in Deutschland die Fußnägel rumdrehen und etc. Die Frage ist, im Valley ist es ja cooler zu scheitern oder ganz nah an der Grasnarbe zu fahren. Also wenn du Elon Musk anguckst, der war ja schon mehrfach nahe bei Pleite, ja. Und hat aber immer noch einen draufgesetzt und SpaceX und Hyperloop und Tesla sowieso und ist also immer ganz nahe sozusagen am Abgrund gefahren. Das ist ja keine deutsche Mentalität, oder?
Ja gut, es kommt jetzt auf die Beispiele an. Also ich glaube, die deutsche Mentalität ist grundsätzlich schwierig auf dem Thema, weil es natürlich massiv auf Investment geht. Ja? Das heißt, du musst massiv vorinvestieren, weil du in dieses Netzwerk investieren musst, um ganz hinten zu ernten. Und da ist natürlich die Frage, hast du genug Venture-Kapital, hast du genug Atem? Und alles, was ich so an deutschen Plattformideen gesehen habe, da war es meistens so, dass die relativ schnell Geld verdienen wollten. Die haben gesagt, oh ja, das Tolle an der Plattform ist, dass es halt diesen enormen Gewinn abwirft. Und wir wollen genau das Gleiche, aber die waren halt nicht bereit, dieses Investment zu machen. Das heißt, natürlich brauchst du das Mindset des Investments, aber was du, glaube ich, vor allem brauchst, ist halt überhaupt dieses Verständnis zu sagen, okay, ich muss alles diesen Netzwerkeffekten unterwerfen, weil erst dann ist mein Produkt richtig gut. Und es ist ja aus Deutschland geschafft worden. Flixbus hat es ja geschafft, die Lieferando-Leute haben es geschafft. Also es gibt ja verschiedene Unternehmen, auch in Deutschland, die es geschafft haben, aber du brauchst halt dieses Mindset, dass du sagst, okay, was ist mein Netzwerk? Was sind meine Kernelemente des Netzwerks und wie kann ich die überzeugen? Und diese Hardcore-Marketing-Orientierung, die fehlt natürlich vielen. Es funktioniert aber auch im Kleinen. Weißt du, wenn du heute eine Marke hast, die du hochziehst und willst in immer mehr Händlern gelistet werden, dann ist natürlich super wichtig, dass du begeisterte Kunden hast. Das heißt, dass du auch so ein initiales Netzwerk hast. Und die hast du vielleicht über Influencer gewonnen und dann hast du vielleicht deinen ersten Distributor gewonnen. Also diese Grundidee zu sagen, diese Netzwerkeffekte treiben mein Geschäft voran, die geht auch im Kleineren. Du musst, glaube ich, nur mal das Verständnis haben. Man muss einmal aufzeigen, hat ein Netzwerk in meinem Produkt überhaupt eine Bedeutung? Mittlerweile in fast allen. Und wenn es eine Bedeutung hat, wie kann ich denn mein Netzwerk ausbauen und kann von Netzwerkeffekten profitieren?
Wir haben ja ein schönes Beispiel aus dem Mars an der HDM heraus. Chillchock. Ja. Das sind Produkte aus Hanf. Die haben angefangen mit einer Schokolade, sind jetzt bei einer sogenannten Milk, einer Hanf-Milk, und sind gelistet. Ne? Das heißt also erstmal Guerilla, erstmal überall unterwegs als Startup in der Food-Szene und jetzt eben bei Alnatura, bei Rossmann, wo auch immer. Ne?
Genau, und das ist, weil halt dieses Netzwerk da ist, weil das Gefühl da war, das ist nicht jetzt eins von tausenden Produkten, sondern ich habe halt so ein Netzwerk gebaut. Ja, einen Schritt weiter als Netzwerk geht ja eigentlich dieser Gedanke der Community und dort kann man sich ja schon von einer Community sprechen, von Leuten, die halt begeistert sind um ein Thema drumherum. Und das finde ich hochspannend und da bin ich voll bei dir. Das ist auch für kleine Marken und ich meine, wir kennen die Jungs, wir kennen ja auch, wie sie es gemacht haben. Das ist halt wirklich über diese Straßenkampfmentalität geschafft worden. Ja. Da haben wir nicht gesagt, wir buchen jetzt morgen einfach mal TV-Spots, sondern da hat man wirklich Händler für Händler, Community für Community, Influencer für Influencer überzeugt. Und da kann einiges gehen. Und da gibt es einige Beispiele. Ja. Es gibt Energy Drinks, einen Markt, wo keiner geglaubt hat, er kann einsteigen. Energy Drink für Gamer, ja. Für Unsummen verkauft worden. Fokus nur auf Gamer, nur auf die Szene rund um Twitch. Männliche Szene, bei den Turnieren bekannt, Gamer für Gamer gewonnen. Und dann eben ein Produkt etabliert und eine Community etabliert, die das Ganze begeistert gemacht hat. Ja. Fitness gibt es ja berühmte Beispiele, wo es in Fitness-Communities gebildet werden. Das heißt, ein Weg, um auch Produkten, die jetzt nicht per se technisch Netzwerkeffekte haben, sondern wo man an anderen Stellen das haben will, ist halt dieses berühmte Community-Building. Und das ist das, was dann auch meines Erachtens so drauf aufsetzt, auf diesen Netzwerkeffekten, dass man nicht dann sagt, okay, ich versuche halt aktiv eine Community zu haben, die mich zu unterstützt. Und auch da gibt es wiederum Toolsets, wo, wenn du es dir mal real anschaust, du merkst, okay, wenn ich die 3, 4 Instrumente einsetze, dann habe ich zumindest eine größere Chance, eine Community zu bilden. Es ist natürlich nicht so eine sichere Wette, wie ich investiere x 1000 Euro und bekomme y 1000 Euro direkt raus, wieder in Umsatz, wie es im Performance-Marketing der Fall ist oder teilweise in der TV-Werbung. Aber wenn es funktioniert, ist es halt fantastisch.
Was waren jetzt die Parameter? Also du suchst ja die Seite aus, die einfacher ist oder schwieriger? Einfacher?
Genau, du hast KPIs, wo du sagst, ab dem Moment habe ich den Netzwerkeffekt erreicht. Mhm. Das heißt, du schaust dir dein Netzwerk nicht nur ganzheitlich an und sagst so oder so, sondern du guckst dir wirklich auf jede einzelne Unterzielgruppe oder regionale Gebiete, schaust du dir an, okay, habe ich jetzt den Flywheel-Punkt erreicht, wo ich genug Leute habe, Angebot und Nachfrage sich treffen, der KPI erreicht ist, dass zum Beispiel das immer gut funktioniert, also dass ich zum Beispiel, wenn ich so und so oft suche, eine Uhr finde. Und dann gehe ich in den nächsten Markt rein und versuche es dort auch wieder hinzubekommen, dass es entsprechend funktioniert. Das ist so das Wichtigste, das Grundlegende, ja. Wenn du so mehr ins Community-Building reindenkst, da gibt es auch ganz interessante Tools. Das sind jetzt auch alles, weil es relativ neu ist, keine akademisch bewiesenen Tools. Aber wenn es zum Beispiel ums Community-Building geht, da gibt es ein sehr schönes Tool, das heißt Community Canvas. Und es beschreibt, was sind denn so die typischen Elemente einer Community, also wann fühlt eigentlich so eine Community Zusammenhalt und erzielt auch wieder Netzwerkeffekte. Ja, da gibt es zum Beispiel sowas wie gemeinsame Rituale, gemeinsame Sprache. Ja, wenn du dir sowas wie die Krypto-Community anschaust, die haben ihre ganz eigenen Begriffe für teilweise banale Dinge, aber damit du dich zugehörig fühlst, musst du halt statt ich halte meine Bitcoins sagen, ich hodle. Und du musst irgendwie die verschiedenen Begrifflichkeiten entsprechend drauf haben und vielleicht auch mal bei dem oder bei dem Event dabei zu sein, also was weiß ich, den Krypto-Winter überstanden haben und so. Und diese gemeinsamen Erlebnisse, die gemeinsame Sprache, sowas schweißt eine Community zusammen. Das heißt, bei den Elementen gibt es verschiedene Bereiche. Und das Schöne ist halt, es ist nicht rein Glück und es ist nicht rein nur draufgehen, sondern wenn man mal ein bisschen reinschaut, hat man zumindest so Frameworks, wo man sagen kann, wenn ich in die Richtung schaue, habe ich zumindest eine größere Chance.
Aber findet das alles nur online statt, diese Communities und diese Netzwerke? Oder?
Überhaupt nicht. Also es ist im Gegenteil so. Es gibt also bei vielen Produkten ist es zum Beispiel so, dass gerade offline dieser Kampf stattfindet. Ja, schau dir mal an, wenn du dir sowas anschaust wie Urban Sports Club. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Sports Club, für einen Kunden eindeutig, ja. Ich zahle eine Mitgliedschaft, ich kann in alle möglichen Fitnessstudios und warum sollte ich es nicht machen? Ja, nutze ich wahnsinnig gern, weil ich zwischen Karlsruhe und Stuttgart unterwegs bin und damit eine Mitgliedschaft zahle und damit eigentlich überall trainieren kann. Was ist das Problem von denen? Das Problem von denen ist natürlich, die Fitnessstudios in die angebundenen Unternehmen dazu zu gewinnen, weil die wollen ja selber Mitgliedschaften und die wollen nicht nur ein paar Cent bekommen pro Besuch. Das heißt, die kriege ich eigentlich nur sehr, sehr schwer. Was machen die Sports Club-Leute? Die gehen natürlich auch wieder in den Straßenkampf und sagen, okay, wie kann ich denn entsprechend jeden einzelnen Fitnessstudio-Anbieter überzeugen, dass es zumindest mal ausprobiert, dass ich eine gewisse Mindestgröße habe an Programmen? Und das mache ich im ganz realen Leben. Ja, es ist dann zwar ein Online-Service, aber das mache ich im ganz realen Leben. Ich mache mir vielleicht mit dem einen Deal, ich mache mir ein Einstiegsangebot. Oder es geht sogar so weit, dass die eigene Trainer engagiert haben, die dann Trainingskurse in Parks gegeben haben, das für alle Leute, die Yoga machen wollen, ja, du bist Yoga-Trainerin, dass die immer einen Yoga-Kurs finden, haben die selber Yoga-Kurse organisiert, ja. Oder in Schwimmbädern, in Karlsruhe im Schwimmbad ist es so, die mussten gar keinen Deal mit dem machen, sondern die sagen einfach, du kannst in das Schwimmbad gehen, reich uns die Quittung ein, dann zahlen wir dir das. Dadurch haben sie plötzlich ein Schwimmangebot in Karlsruhe gehabt. Und das hat es entsprechend vollständig gemacht. Das heißt, du machst ganz, ganz viel im realen Leben. Du bist da ganz stark unterwegs. Restaurants das Gleiche. Ja? Wie hat Lieferando die ganzen Restaurants überzeugt? Nicht dadurch, dass sie gesagt haben, oh, binde dich mal an eine Plattform an, ganz technisch. Die haben Leute hingeschickt, haben gesagt, ich habe hier eine Bestellung, ich soll sie abholen, willst du sie mir verkaufen, ja oder nein? Und das sind die Restaurants, die gesagt haben, oh, nee, ich will überhaupt nicht liefern. Steht vorhin einer, sagt, hier, ich habe hier eine Bestellung, willst du sie mir verkaufen, ja oder nein? Natürlich haben sie es verkauft, die sind immer wieder gekommen. Die haben teilweise Restaurants gelistet, die überhaupt nicht Mitglied waren. Weil sie gesagt haben, erstmal verbietet es mir ja keiner, für jemanden eine Bestellung abzuholen.
Ganz schön dreist.
Es ist mega dreist, ja. Da gibt es auch Leute, die sagen, ist es wettbewerbstechnisch, thematisch. Nur wenn du mich fragst, passiert das nur online? Ganz im Gegenteil. Also gerade die letzten Sachen, die großen Sachen, die wir die letzten Jahre gesehen haben, das passiert auf der Straße.
Also ich finde das total spannend, weil das Thema Community ist ja mindestens 10 Jahre älter als Social Media. Also Es gab im letzten Jahrhundert, also 1996, gab es die ersten Veröffentlichungen von McKinsey zum Thema Community Building. Hagel und Armstrong werde ich nie vergessen. Und Christian Bachem, unser gemeinsamer Freund, hat sogar seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Ja. Und was er, das werde ich auch nie vergessen, hat einen Begriff geprägt, den ich so schön fand, und zwar von einem Content-Kristall, wo sich um dieses Kristall dann sozusagen der attraktive Content und die Community bildet. Und eigentlich kam ja mit Facebook 2007 eigentlich erst viel, viel später dann Social Media auf.
Ja, absolut. Ich glaube, Community war schon immer was wert. Was du jetzt halt siehst, ist, du siehst halt durch die Digitalisierung steigt der Wert kontinuierlich, ja. Wenn du jetzt zum Beispiel in die Web 3.0-Welt schaust, ja, also wo es quasi eh schon dezentral ist und dir anschaust, was weiß ich, bleiben wir bei den aktuellen Hype-Themen, Kryptos, NFTs, da merkst du schon sehr intensiv, dass diejenigen am meisten Wert haben, die Währung und die NFTs, die größte Community haben, wo die meisten Leute dran glauben. Ja, man könnte manche sagen, oh, ganz schlimmes Pyramiden-Scheme, und da ist auch, das ist sicher zum Teil auch eine berechtigte Kritik. Aber es ist schon spannend, dass die Community wahnsinnig viel wert ist und dass der Wert daraus kommt, dass überhaupt eine Community da ist. Und dass es die Realwirtschaft betrifft, sieht man daran, dass Nike sich mit Artefakt gerade ein Studio für über 1 Milliarde geholt hat, oder man weiß gar nicht, wie viel es ist, aber für Unsummen, die eigentlich nur ein paar in Anführungsstrichen von diesen GIFs gebaut haben, ja, und die halt mit NFT-Kontrakten einzigartig gemacht haben. Aber das ist halt nur die halbe Wahrheit, weil die Wahrheit ist, die haben sich halt eine riesen Community gebaut, die total begeistert sind um dieses Thema. Und auf einmal ist Nike von niemand in dieser ganzen Welt zu einem der größten Player geworden. Und denen ist eine Community inzwischen Milliarden wert. Nur die Community am Ende des Tages.
Aber das, also ich sag mal, du hast ja jetzt relativ viele Buzzwords gebraucht, ja. NFTs und DAOs hast du nicht gesagt, aber ich sag mal, Nike habe ich verstanden. Also das, weil wenn wir jetzt vorausdenken, ich bringe neues Buzzword ins Metaverse, also sprich in virtuelle Welten, die entsprechend angereichert sind, dass ich da auch die geilen Turnschuhe brauche für meinen Avatar, das ist mir relativ klar. Also das ist eine große Showbühne. Und da gelten die gleichen Regeln wie auf allen Showbühnen. Aber das mit den Kunstwerken und die zerschnibbeln und da Anteile kaufen, und ist das nicht eine Riesenblase, oder hat es die Gefahr zumindest, dass es eine Riesenblase ist?
Ja, garantiert. Aber das hast du bei der normalen Kunst ja auch. Welche Kunst ist Millionen wert und welche Kunst ist gar nichts wert? Wer ist der Künstler, der einen Punkt auf die Leinwand machen kann und dann ist es automatisch 100.000 wert, und andere arbeiten ewig in ihrem Studio, ja. Freund von mir, der ist Künstler, der kann davon leben, aber der muss halt Kurse an der Hochschule geben, der muss halt Ausstellungen machen und kommt gerade so über die Runden, ja, und andere ist Millionen wert, und der Punkt dahinter ist auch schon immer im realen Leben gewesen, dass halt mehr Leute daran glauben, dass es eine Community gibt von Leuten, die Fans davon sind und die den Namen Wert gegeben haben. Dass das jetzt gerade im Online-Bereich übertrieben ist, ja, aber es ist auch ein altes Thema.
Ja, ich glaube, was das halt nochmal so viel schwieriger macht im Online-Bereich, ist, dass wir alle wissen, wie man Dateien dupliziert und dass das für viele schwer nachvollziehbar ist, dass diese Dateien wirklich einmalig sind. Ein Bild auf einer Leinwand, da fällt es den meisten Menschen leichter dran zu glauben, dass das einen einmaligen Wert hat.
Sie sind ja nicht mal einmalig. Also das Lustige ist ja, es gibt ja lustige Experimente, die gemacht worden sind, dadurch, dass die Infrastruktur ist ja so schwach, dass du teilweise die sogar ersetzen kannst, oder wenn du heute so tun willst, als hättest du, würdest du ein Bored Ape besitzen, der billigste wahrscheinlich gerade so 200.000 kostet oder so, ja, und in dein Twitter-Profil reinmachen will, um diese soziale Signalung zu machen, das kannst du auch fälschen. Aber der Wert ist in der Community, dass die Leute wissen, du besitzt das Original, dass die das in deiner Wallet nachschauen können und dass du halt, wie im realen Leben, wenn du eine teure Uhr trägst, hast du jetzt halt auf deinem Profil diesen Bored Ape und zeigst damit, signalisierst halt alles möglich. Ich war ganz früh dabei, ich kann es mir leisten, ich bin in einem Club zusammen mit den ganzen anderen Celebrities, die sich jetzt so ein Ding gekauft haben. Das heißt, innerhalb der Community macht es schon Sinn, dass der Außenstehende auf die Community draufschaut und denkt, hey, was ist denn das? Aber ist ja bei Yoga auch nicht anders, ja. Es gibt auch immer noch diejenigen, früher war es ganz schlimm, heute ist es sicher mainstreamiger und wird in jedem Sportverein angeboten, aber ich habe noch die Zeiten erlebt, wo die Leute gesagt haben, ja, Yoga ist doch kein Sport, was soll denn das sein, ja. Aber weil sie es nie gemacht haben, ja. Weil sie halt irgendwie vom Downward Dog gehört haben oder gesagt, hä, haben diese noch alle, ja. Und es ist doch gar nicht anstrengend und so, weil sie nicht einmal, die würden keine Session durchhalten. Also ich glaube, es ist immer bei Communities spannend, Insider und welche, die außerhalb sind.
Ja? Absolut, absolut. Ja. Andersrum werde ich das nie verstehen mit dem Golfen.
Absolut. Katastrophe. Katastrophe, wo du auch als Nicht-Insider auch sagst, oh mein Gott, ja, was soll denn das? Und das ist übrigens auch nicht nur bei modernen und hippen und Online-Themen so. Also ich weiß von Herstellern im Tiernahrungsbereich, die haben sich Facebook-Gruppen gekauft, teure Facebook-Gruppen mit ganz vielen Tierfreunden, damit sie halt da relevant sind, weil halt dann die Moms und Familien und so, die Tiere machen, die unterhalten sich wohl und das ist tatsächlich noch in Facebook-Gruppen und man besitzt die dann jetzt ja nicht wirklich, aber die können dann halt in diese Communities reingehen, ja, oder Handwerker, wenn ich Handwerker erreichen will, dann muss ich auf Fusch am Bau gehen, ja, das ist die beliebteste Handwerkergruppe, die es je gab, das ist eine Community von Handwerkern, die machen sich halt nur lustig über Fusch am Bau, ja. Ist halt denen ihr Humor. Und ich glaube, es ist immer, Communities gab es schon immer, aber durch die Digitalisierung hat es das halt nach oben gespült ohne Ende.
Ja. Ich glaube, was halt jetzt der Unterschied ist, dass natürlich auch in den Communities um Hundefutter gibt es natürlich auch, geht es auch um Geld und um Wert, aber dass dieser Wert von diesen NFTs und Krypto im Moment so unwahrscheinlich schnell so hoch steigt, dass natürlich daher das Interesse von außen und das Unverständnis für diese Community sehr viel größer ist, ja, momentan.
Ja, aber es ist immer eine Mischung. Also es ist immer, die haben immer alle Unverständnis und trotzdem wollen sie dann alle wissen, oh, wie wird man da so reich? Wie geht denn das? Ja, das ist ja, hat ja auch einen Reiz. Ja.
Absolut.
Und dann kennt man noch eine Geschichte von irgendjemandem, der sich so ein Ding gekauft hat für 300 Euro und jetzt ist 300.000 wert und dann denkt man,
haben Sie welche gekauft?
Ich habe NFTs gekauft, aber jetzt keine, die wertvoll sind. Also mich interessiert es ja, also ich hätte mich jetzt nicht geärgert, wenn ich es gemacht hätte, aber ich investiere ja nicht mein Geld. Also das ist für mich ist das Experimentieren, Herausfinden, probieren, wie ist die Technik, wie funktionieren die Wallets, was ist dahinter, kann ich das wirklich übertragen? Das sind so für mich die spannenden Sachen, ja. Also bin da jetzt kein Investor. Das entspricht, glaube ich, nicht meinem Investmentprofil. Das ist viel passiver und viel ETF-lastiger, ja.
Und Sie, Herr Professor Eichstätter, haben Sie schon in NFTs investiert?
Nee, mir ist das, um ehrlich zu sein, immer noch suspekt. Also wenn ich aus 5000 kleinen Bildchen irgendwie eine digitale Collage mache und die für 69 Millionen Dollar verkaufe, das ist dann halt, aber das sieht man schon an meiner Äußerung, dass ich halt wirklich außerhalb bin und nicht innerhalb, weil die innerhalb würden sagen, ah, wäre ich nur dabei gewesen und ich würde sagen, na, so ein Quatsch, das wird bestimmt wie eine Blase zerplatzen. Aber bei anderen Themen, also gerade war eine Umfrage zum Thema Metaverse, unsere Freunde von Diconium in Stuttgart bauen jetzt ein Metaverse, sozusagen ihre Company entsprechend nach. Und da war eben auch eine Frage, ist das eine Blase oder ist das völliger Blödsinn? Oder und da bin ich beispielsweise absolut voll von überzeugt, dass da unheimlich viel passieren wird. Und aber die Mehrheit derjenigen, die an der Umfrage teilgenommen haben, gesagt, völliger Quatsch, völlig überbewertet, kannst du gar nicht brauchen.
Und da ist halt auch die Frage, weißt du, was ist dann die Anwendung? Metaverse ist ja ein lustiger Begriff und ein auch wahnsinnige Marketingleistung, dass Facebook das für sich besetzt hat. Aber am Schluss geht es ja um die einzelnen Anwendungen. Ja? Ich bin zum Beispiel, nerdy side von mir, ich bin zum Beispiel in einem Metaverse schon lange drin, ja, eine Spezialthematik. Und zwar gibt es eine Community von VR-Sportlern. Das heißt, ich setze mir meine VR-Brille auf und tue da drin Boxen. Da gibt es ein Boxspiel. Und da kannst du halt drin boxen und da schwitzt du und das macht total viel Spaß. Da machst du morgens 30 Minuten. Würde von außen total lächerlich aussehen. Jeder Student hätte Spaß daran, lustige Memes draus zu machen, wenn es der mich ärgern will. Und das ist aber fantastisch, ja. Und da ist mir der Scoreboard wichtig oder sonst irgendwas, ja. Und andere Freunde, die ich kenne, denen ist halt super wichtig, das, was auf Strava, das alles, was sie an Sport machen, jede Minute, die sie auf dem Fahrrad verbracht hat, in Strava dokumentiert sind und dass sie irgendwie der Mayor von der Strecke sind, weil sie die am allerschnellsten gefahren und es keinen in Deutschland gibt, der so weniger schnell gefahren hat. Das sind ja auch alles Metaverse. Ja, das ist ja auch alles dieses eine obendrauf gesetzt auf die Realität. Und ich glaube, das wird sich einfach in ganz vielen Untergruppen am Schluss abspielen. Ja. Gaming ist schon lange ein Metaverse. Und wo ich wahnsinnig viel Lust drauf hätte, ist, wenn es halt mal wirklich eine echte virtuelle Zusammenarbeit gibt. Also wenn wir hier nicht nur in Kacheln voreinander sitzen würden, sondern irgendwie uns zuschalten können und dann wirklich kollaborieren könnten. Ob ich jetzt dann dort spielen werde und mir Konzerte anschauen, habe ich im Moment kein Gefühl dafür. Würde ich eher sagen, nein. Wenn wir eine super Collaboration machen könnten mit meinen Studenten, die könnten sein, wo sie wollten, I'm the first who signs up. Ja.
Ja. Also wir haben ja während des Lockdowns in Gathertown unsere Hochschule nachgebildet mit einem Studierendenteam und haben uns da getroffen. Da waren schon eigentlich ganz schön viele Features, die so ein Metaverse hat, halt in 2D, aber mit einem Avatar, den man im Zweifel auch irgendwelche Nike-Turnschuhe anziehen könnte. Und ich glaube, was mir besonders aufgefallen ist, ist eben dieses Abbilden der Realität. Also wenn du dich einem näherst, dass du langsam hörst, was die sprechen, dass du dann auch nicht gleich reinplatzt, sondern eben erstmal nebendran stehst, dass sich dann dein Bild einschaltet und du entsprechend größer wirst. Das sind so ganz natürliche Sachen. Und weil was ich immer wieder höre, also wenn wir das kurz noch auf das Thema Corona und Best Work und wie wir das danach anwenden. Also ich glaube, diese zufälligen Begegnungen und ich gehe da mal hin und guck mal und dann laufe ich ein bisschen rum und dann treffe ich ein paar Leute, was immer gesagt wird, ja, das ist der Grund, warum ich noch da und dahin muss. Das kann man auch digital machen. Und das kann man, glaube ich, auch sehr gut machen. Und man muss, also ich glaube, das wird tatsächlich so sein, man muss mehr und mehr ein triftigen Grund haben, physisch irgendwo hinzugehen, um dann auch wirklich zusammenzuarbeiten und nicht andersrum.
Ja, guter Punkt. Weißt, und wirklich, der Begriff ist halt das Entscheidende. Weißt du, was ist Metaverse? Nur weil jetzt jemand das mit Avataren gesetzt hat, viele Freunde, viele Menschen, die ich kenne, die leben in Slack. Ja, für die ist halt Unternehmen Slack oder Teams und da findet alles statt. Und das ist die zweite Realität. Das ist die zweite Realität heute schon, wie es halt textbasiert. Aber die haben auch die Gruppen, wo sie dabei sein wollen, die haben ihre lustigen Untergruppen, die haben einen neuen Teil ihres Lebens in Slack, Punkt. Und Firmen, die ein gutes Slack haben, die sind besser in der Zusammenarbeit und haben mehr Zusammengehörigkeitsgefühl als welche, die keins haben, wo die Leute nur zu Hause sitzen und halt ihre Tasks wegarbeiten. Also ich glaube, das ist einfach, das Bild ist einfach verkehrt, was man davon zeichnet für diese Metaverse-Thematik, ja.
Ich denke auch, wir müssen einfach gucken, wie sich das weiterentwickelt und welche Funktionen da mitgeliefert werden und wo das Anwendung finden wird.
Wir sagen seit Jahren, sagen die Leute immer, Blockchain, diese Kryptowährung und so, das ist alles eigentlich komisch und Geldwäsche und so, aber die Blockchain-Technologie hat ganz, ganz viel Wert. Wenn man dann fragt, ja, wo sind denn die ganzen Anwendungen der Blockchain-Technologie, dann sind sie nicht da. Was da ist, sind die Kryptowährungen und die Investitionen und genau das, wo alle immer gesagt haben, nee, funktioniert nicht. Also ich glaube, man muss sich immer die realen Anwendungsfälle anschauen. Und die realen Anwendungsfälle sind oft ganz einfach und banal.
Das ist doch ein schöner Abschluss für diese zweite Folge. Ich fand es mega spannend. Ich hab sehr, sehr viel gelernt und hoffe, wir konnten unseren Zuhörern auch einiges mitgeben zum Thema NFTs, Krypto, Netzwerke, Community Building. Ich fand es super spannend. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke.
Ich bedanke mich. Durfte mal wieder ganz lange am Stück reden.
Super. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon wieder drauf. Danke.
Tschüss. Danke euch. Ciao.
Ciao.